Ungebügelt. Dein Podcast ohne Weichspüler. Ehrlich, direkt, etwas müde und mit einer ordentlichen Ladung Selbstironie.
Zwischen Kita-Chaos, Karriere und Kraft tanken.
Willkommen im echten Leben und der Selbsthilfegruppe, die du dir schon immer gewünscht hast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge Ungebügelt. Wir sitzen heute wieder zusammen, heute in einer anderen Location und zwar diesmal bei mir. Und es wäre ja langweilig, wenn wir das einfach im Wohnzimmer machen würden. Nein, wir machen das heute bei uns im Schlafzimmer.
Zum Glück habt ihr ein großes Schlafzimmer.
Das ist richtig. Ja, ist auch gar nicht so unbequem. Also wir liegen nicht im Bett, wenn ihr euch das gerade vorstellt. Wäre auch nett. Nein, wir haben die Balkonmöbel reingeholt und haben uns das ja richtig gemütlich gemacht, würde ich sagen.
Ja, gemütlich ist es hier auf jeden Fall. Trotz neuer Location bleiben wir uns treu. Hier unser heutiges Dampfablassen. Ungebügelt ist, wenn die Tochter in ihre Gebete mit einschließt, dass sie morgen nicht in die Kita kommt.
Shit.
Wir haben, ja, beim letzten Mal habe ich schon darauf hingewiesen, wie schwierig das bei uns aktuell ist mit der Kita. Und ab und zu bete ich mit meiner Tochter abends, um einfach so, ja, wir bedanken uns für den Tag oder wünschen uns eine gute Nacht. Und gestern war es tatsächlich so weit, dass sie dann, lieber Gott, und dann hat sie ganz leise was geflüstert. Und dann hat sie sich umgedreht und gesagt, Mama, möchtest du wissen, was ich gebetet habe? Sag ich, ja klar, sag. Und sie so, ich habe gebetet, dass ich nicht mehr in die Kita gehen muss.
Scheiße.
Ich war so,
wow.
Oh, 4 Jahre alt. Versucht, das System zu dribbeln.
Und hat Gott sie erhört?
Nein. Ganz klar stand die Mutter zwischen Gott und ihr.
Okay, also wie habt ihr es gelöst, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben?
Willst du mal einmal kurz recappen, was ist eigentlich letztes Mal gewesen?
Ja. Soll ich?
Ja, gerne.
Ja, um nochmal einen kurzen Recap zu machen. Und zwar hat Christins Tochter für sich entschieden, dass sie nicht mehr in die Kita gehen möchte, obwohl sie jetzt schon seit über einem Jahr dort ist, richtig? Ja, also nachdem die Eingewöhnung eigentlich super gelaufen ist, kommt jetzt der Bäck voll und ja, da, was, ne? Wir wissen nicht, womit zusammenhängt, ob es mit der Situation, dass Christine schwanger ist, ob es mit ihrer Situation zusammenhängt. Naja.
Es ist unglaublich schwierig auch, weil sie, also jetzt weint sie nicht mehr, wenn wir sie abgeben, aber es ist trotzdem ein ganz klares, das Erste, was sie morgens sagt, wenn sie wach wird, ist, ich will nicht in die Kita gehen. Und es ist so schwierig, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das hatte als Kind.
Ja, aber das ist ja auch früh, also denke ich mal, das war super früh.
Ja, aber auch wenn ich jetzt mit meinen Eltern zum Beispiel ins Gespräch gekommen bin, haben die mir auch nicht gesagt, dass die solche Phasen mit uns erlebt haben. Vielleicht haben sie es auch einfach vergessen, aber sie ist da schon sehr vehement und wir versuchen natürlich auch die Gründe herauszufinden. Die Erzieher sagen natürlich, dass es was mit der Schwangerschaft zu tun hat. Das ist auch das Leichteste, glaube ich.
Um das abzutun.
Aber ich glaube, dass es halt auch dadurch, dass es in der Kita auch bestimmte Wechsel gab, damit auch zusammenhängt und vielleicht ist es einfach die Summe aller Komponenten.
Ja, genau. Und jetzt die Frage, wie habt ihr es gelöst?
Sie geht einfach hin. Es ist keine Lösung. Naja, wir hatten jetzt drei Wochen, glaube ich, in denen es relativ flexibel gestaltet wurde. Da haben wir mal Ausnahmetage gemacht und ich habe halt angefangen, bei diesen Ausnahmetagen eben nicht ein Animationsprogramm zu starten, sondern dann musste sie eben mit mir meine To-Dos erledigen. Was ja aber für ein Kind trotzdem total unterhaltsam ist. Das darf man ja nicht vergessen,
weil ja.
Bei meiner Tochter ist es auf jeden Fall so, sie liebt es mit mir zu backen. Sie liebt es mit mir abzutrocknen.
Sie liebt es mit dir zum Arzt zu gehen.
Alles daran. Ich habe aber ganz klar mit ihr jetzt vereinbart, dass wenn wir nicht in die Kita gehen, es halt auch absolut gar keine digitale Zeit gibt. Also bei uns digital Fernsehen. Und sie hat täglich schon so immer ihre 10 bis 20 Minuten Zugang zu einer Serie. Und das ist dann ganz klar limitiert. Oder auch, wir hatten den Fall, dann wollte sie alleine zu ihrer Cousine, um dort zu spielen mit der Tante. Und habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Du kannst nicht in die Kita gehen und dann alleine zu einem Spieltreffen gehen. das geht nicht. Das ist natürlich für eine Vierjährige nicht so nachvollziehbar, aber jetzt hat sie das so abgespeichert und weiß eigentlich, wir versuchen jetzt nachmittags dafür, wenn sie in die Kita gegangen ist, umso mehr Zeit mit ihr zu verbringen, umso mehr Quality Time. Wir haben jetzt ein paar Treffen mit der Oma auch abgesagt oder verschoben, damit eben mehr Mama-Papa-Zeit da ist. Und wir waren jetzt letzte Woche im Urlaub und ich dachte auch, dass es jetzt noch schlimmer wird, aber wurde nicht.
Das war eher so ein Break für sie.
Ja, ich glaube schon. Also sie hat natürlich ganz klar thematisiert, sonntags, als wir zu Hause waren, morgen will sie wieder nicht in die Kita. Ich kam dann um die Ecke mit, wenn man sich das einredet, dann verstärkt sich das nur. Aber sie ist halt 4. Ja. Also was erwarte ich? Ich finde, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn das Kind lieber mit Mama und Papa Zeit verbringen möchte. Ich bin auch darauf eingestellt, dass wenn das Baby auf die Welt kommt, sie die ersten Wochen mit uns zu Hause ist und dass wir dann eine sanfte Eingewöhnung wieder starten müssen.
Ja, das war ja bei uns auch so, aber eher notgedrungen, weil es zwischen Kita und Krippe war. Wir hatten unsere Tochter 9 Wochen zu Hause, das war eine andere Liga, aber es war ein bisschen heavy, aber es war halt genau zur rechten Zeit. Also sie hatte wirklich den Break genau eine Woche, nachdem ich entbunden habe. Und das war halt mega. Also für sie war es, ich meine, es war jetzt auch in dem Fall keine Frage, keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn sie hätte in die Kita gehen müssen oder also wenn die Kita gewesen wäre. Aber wir sind schon auch mit der Vorstellung da reingegangen, sobald ich entbinde, lassen wir sie auf jeden Fall die Woche raus, weil das ist ja die intensivste Zeit. Man ist einfach, man sitzt ja nur aufeinander und wie krass ist es für ein Kind, einfach dann nicht dabei sein zu dürfen.
Absolut, und das ist ja total ausgeschlossen auch dann, ne?
Ja.
Super interessant, weil ich kenne auch genau die gegensätzliche Herangehensweise, dass man sagt, nee, das Kind soll einfach ganz normal weiter den Alltag erleben.
Ach, die Routine beibehalten.
Sich nichts so maßgebend verändert. Kenne ich auch Erfolgsgeschichten.
Stimmt. Das ist total interessant. Habe ich auch vorher mal gehört.
Ich glaube, da findet jeder am besten so seinen Weg damit, ne?
Ich glaube, es kommt halt auch ultra darauf an, wie das Kind reagiert in dem Moment, wenn es soweit ist. Ne? Also ich meine, bei mir war es jetzt auch nochmal anders, weil ich war 10 Tage im Krankenhaus nach Entbindung. Von daher war sie eh jeden Tag in der Kita, weil für sie zu Hause hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann ist sie immer nachmittags zu mir ins Krankenhaus gekommen. Und es war für sie Entertainment pur. Das hat sie auch richtig gefeiert. Und als ich dann zu Hause war, war ihre Kita dann durch. Und haben wir eine richtig schöne Zeit gehabt, 9 Wochen lang.
Ja, wir bereiten sie gerade auch tatsächlich schon darauf vor, gedanklich, was passieren wird, wenn eben das Baby kommt, was dann mit ihr passiert, wenn es tagsüber zum Beispiel kommt.
Weil ist dann euer Backup-Plan?
Naja, der erste Backup-Plan ist natürlich die Oma, aber auch die geht ja noch arbeiten. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal mit der Kita ins Gespräch gehen, was ist, wenn sie in der Kita ist und wir merken, okay, Oma kann erst um 2:30 abholen. Wir müssten sie eigentlich um 1 abholen. Aber ich glaube, das ist relativ gut machbar. Wir haben auch ganz, ganz tolle Nachbarn, die einspringen würden, wo sie sich auch sehr wohl fühlt, wo ich sie temporär auf jeden Fall für 1 Stunde oder 2, bis halt Person XY, genau, Oma oder Tante, kommt. Und sie weiß jetzt auch schon, dass ich eben nicht nur einen Tag dann in der Klinik sein werde, sondern auch für 2-3 Nächte. Und das ist für sie jetzt auch in Ordnung, weil sie weiß, dass sie dann uns besuchen kann.
Das ist nämlich meine Frage gewesen. Wisst ihr schon, ob ihr sie dann besuchen lasst? Weil das ist ja auch ganz viele machen super unterschiedlich. Ne?
Ja, ich habe ihr das, ich habe das so ein bisschen umgedreht im Sinne von, dass ich ihr gesagt habe, es wäre mir ganz wichtig, dass sie dann kommt, um das Baby halt kennenzulernen und also so nach dem Motto, besuchst du mich denn dann auch?
Okay.
Also ich habe das so ein bisschen umgedreht, dass es was Wertvolles für sie wird. Und das hat sie auch komplett so angenommen.
Und auch für dich.
Komplett. Und wir bereiten auch so ein paar Sachen vor. Wir malen Bildchen, was wir ins Bett hängen von dem Baby. Und wir haben so eine Polaroid-Kamera, da machen wir ein paar Bilder, dass das Baby sie natürlich auch schon sehen kann, wenn sie dann gehen muss. Weil ich glaube, das wird dann schon schwer, wenn sie...
Ja.
Dann geht, aber das werde ich dann berichten, wie es war. Also,
also war bei uns gar kein Problem, weil das sagen ja viele, warum sie es nicht machen, dass sie das Kind ins Krankenhaus holen, weil sie dann so schwer wieder gehen. Aber ich glaube, also plant ihr ein Familienzimmer zu nehmen? Nein, ne? Ja. Dein Mann geht dann wieder mit ihr heim, ne?
Korrekt. Ja.
Weil das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor, warum das viele nicht machen, weil die ein Familienzimmer sogar beim zweiten Kind buchen, was total crazy ist. Wenn man so ein gutes Backup-System hat, umso besser. Aber war für uns irgendwie kam nie in Frage.
Nee, für mich auch nicht.
Dass wir zu zweit dort bleiben.
Wir waren aber auch schon bei der ersten Geburt nicht zusammen in einem Familienbettzimmer.
Nee, wir auch nicht.
Wir schon.
Echt?
Hm.
Und hast genossen?
Das war mein Lifesaver. Okay. Komplett mit Kaiserschnitt.
Ja, okay. Das auf jeden Fall. Vielleicht dann nochmal was.
Ich meine, den hattest du auch.
Ja, ich hatte.
Es war.
Nette Angestellte.
Nee, hatte ich nicht tatsächlich. Also bei mir hätte jetzt nicht so oft jemand geguckt. Ich war auch ein bisschen. Also bei mir war das Familienzimmer gefreestyled. Die richtigen offiziellen Familienzimmer waren nicht frei und die waren aber so flexibel und haben ein reguläres Patientenzimmer der Gynäkologie. Die umgemodelt. Eigentlich gar nicht auf dem Gang ist der Geburtshilfe, sondern anderer Gang, umgebaut. Und das hatte aber zur Folge, dass sie nicht so mega oft vorbeikam. Und es war mega entspannt. Also wir hatten einen Riesenplatz, eigenes großes neues Bad. Und mein Mann hat alles da wuppen können. Der war auch mit mir in der Nacht da, als die Wehen hätten losgehen können, was sie nicht sind. Also war einfach, ich war saufroh, dass wir ein Familienzimmer hatten.
Richtig gut. Ja, so macht jeder seine eigenen Erfahrungen, ne?
Ja, voll.
Melli, Recap letzte Woche. Wie läuft's denn aktuell bei dir mit deiner Teilzeit?
Ganz okay. Also ich habe immer einen freien Tag, den belasse ich auch frei und es vergeht keine Woche, in der ich nicht wild Termine ablehnen muss und mich abgrenzen muss. Und ich habe eigentlich mindestens jede Woche, weiß ich nicht, 3-4 Termine wichtige, die ich ablehnen muss. Aber Teilzeit ist bei mir ja auch nicht per se abgrenzbar, weil ich nicht nach Stunden arbeite, sondern meine Arbeitsleistung irgendwie mit dem Gehalt abgegolten ist. Das heißt, ich ist so ein bisschen die Falle, über die sprechen wir wahrscheinlich nochmal, dass ich 80% arbeite, aber in den anderen Tagen unter Umständen auch mal mehr. Also bei mir sind 80% nicht 80%, aber ich habe einen freien Tag. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Und der eine, das ist aber schon ein Fortschritt. Im Moment mache ich 2 Jobs. Das hatte ich das letzte Mal ja auch schon angeteasert, dass ich einen interimistisch eine Leitungsfunktion obendrauf, eine Ebene höher noch mit übernehme. Und das ist gerade natürlich ein bisschen verrückt. 2 Jobs in 80% der Zeit des einen Jobs auszuführen.
Ja, fast unmöglich eigentlich. Wieder Einstieg Gesa. Ihr hattet irgendwie so ein bisschen Offside-Tage, beide parallel.
Ja.
Erzähl mal davon.
Wir hatten ein Offside mit meinem neuen Team und das war mir natürlich auch entsprechend wichtig, dass ich da dabei bin. Und wie könnte es anders sein, dass mein Mann an demselben Tag auch ein Firmenfest hat? Also wir waren zur gleichen Zeit gebucht und es ist im Moment echt wieder oder noch schwierig, den Kleinen irgendwie abzugeben, sodass jemand anders ihn ins Bett bringt. Ist es sogar im Moment für meinen Mann super schwierig, ihn ins Bett zu bekommen. Es hat sich irgendwie wieder so ein bisschen zurückgedreht, seitdem wir auch mit der Eingewöhnung gestartet haben. Und dementsprechend war natürlich die Frage, wie lösen wir das Thema jetzt? Ja, wir haben dann gedacht, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal, dann bringt die Oma sie jetzt mal ins Bett abends oder wir machen es einfach so, dass dann bleiben sie halt wach, bis wir wiederkommen. Beziehungsweise ich wiederkomme, weil mein Offside hat schon um 1 angefangen und ich wäre dann abends um 9 oder sowas wieder da gewesen, während das Offside oder die Firmenfeier meines Mannes halt in den Abend reingegangen wäre. Und am Ende hatte sich aber alles erübrigt, weil unsere Kinder irgendwie gefiebert haben und letztendlich dann die Große so Matsche war an dem Tag, dass ich gesagt habe, das können wir deiner Mama nicht antun. Wie wollen wir das machen? Das ist ja schon unleidlich für uns alleine, dass einer von uns 2 kranke Kinder irgendwie sitten muss, aber für dann die Oma ist es echt unzumutbar. Deswegen hat er netterweise sein Offside oder seine Firmenfeier abgesagt.
Akzeptieren deine Kinder ihn dann auch komplett, wenn sie rumkränkeln? Weil es ja auch meistens ein Thema, ne, bei vielen Familien.
Ja, aber also ich würde mal so sagen, sie hatten in diesem Fall wenig Wahl. Mhm. Aber es hat sehr gut geklappt. Wir haben es dann so gelöst, dass über den Tag noch die Oma trotzdem gekommen ist, hat ein bisschen supportet, hat sich dann mit der Großen aufs Sofa gelegt und hat einfach 2 Stunden gepennt. Und dann war mein Mann mit dem Kleinen und konnte sich darauf fokussieren und sowas. Und mit ins Bett bringen hat es am Ende tippitoppi geklappt mit den 2. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich an diesem Offside teilnehmen durfte. Und das.
Also auch nochmal ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber also Cheers zu allen engagierten Omas.
Voll.
Die trotz kindkrank, und ich meine, wir sind ja, muss man auch jetzt nochmal ganz klar an der Stelle sagen, sowas muss man ganz klar kommunizieren. Das wäre ganz, ganz fatal, wenn man das verschleiert. gibt's auch Fälle, die ich auch schon mitbekommen habe, aber ich ganz klar kommuniziert und dass sie dann trotzdem sagen, hey,
Wir legen uns mit dem kranken Kind auf die Couch.
Ja, und Ansteckungsrisiko.
Ich meine, weiß ja nie, was da
ist. Bei meinen Eltern, wenn die mit meiner Tochter in Berührung kommen, wenn sie mal verschnupft ist, das schlägt immer doppelt so stark zurück bei denen, wenn die sich anstecken.
Ja.
Deswegen.
Wobei ich sagen muss, in dem Fall wussten wir gar nicht so richtig, was es ist. Sie hatte schon irgendwie ein paar Tage gefiebert, aber am Ende war es, glaube ich, einfach so ein bisschen Überlastung bei ihr. Deswegen war es jetzt nicht so kritisch, weil sie hatte wirklich nichts außer Fieber. Sie war einfach super schlappi und dementsprechend hatte sie es dann zugesagt, umso besser für uns. Ich habe mein Offside auf jeden Fall genossen, wobei ich sagen muss, und das muss ich mal kurz erwähnen, ich war im Kletterpark, so ein Kletterwald, Gott, man geht da hin und dann spaziert man halt auf 25 Meter Höhe ein bisschen durch die Gegend. Ey, das ist, Leute, ich hatte alles aufgeschrammt. Ich hatte überall Schramm und blaue Flecken von diesen Seilen. Ich hatte Blasen an den Händen, weil ich natürlich keine Handschuhe dabei hatte, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe echt gedacht, wie unsportlich kann man sein? Lag aber auch vielleicht daran, dass wir sind hoch zu einem Pfad, weil wir dachten so, okay, es gab so 1 bis 12 und das war halt nach Schwierigkeit sortiert. Und wir dachten uns so, okay, wir sind jetzt nicht so unsportlich, wir fangen so, und die anderen ersten waren halt so die Kinderpfade, wir fangen mit Nummer 9 an. Dann sind wir da hoch, waren 9 zu. Waren wir so, hier ist 11. Ja, machen wir 11. Komm, das war halt so der schwarze Pfad.
Ich kann man sich das vorstellen wie so einer Skipiste. Alter, schwarz ist immer die man nicht als Skianfänger runter sollte.
Ich sag euch, ich habe es auch gelernt. Nach diesem Pfad musste ich erst mal eine halbe Stunde Pause machen. Ich gehe auf gar keinen Fall innerhalb des nächsten Jahres auf den Kletterwald. Mal sehen. Ja, das war der erste Teil des Offsites und danach wurde gekocht. Also das hat sich dann so ein bisschen ausgeglichen.
Das hört sich total toll an. Also nach einem richtig gelungenen Team-Event vor allem. Wie viele Leute wart ihr?
Ja, 35, glaube ich, circa.
Aber ihr wart nicht alle zusammen bei Station 11?
Nee. Jeder konnte seinen eigenen Weg wählen letztendlich. Und dann, man hat sich immer so ein bisschen in kleinere Gruppen geteilt. Und wir waren zu fünft auf diesem Elferpfad.
Können wir nochmal kurz dahin springen, was für ein mieses Timing das war? Und generell, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber entweder Urlaub, irgendwelche wichtigen Meetings auf der Arbeit oder so. Wenn, sind Kinder immer dann krank? Oder wenn, passiert immer genau dann etwas. Also zumindest bei uns, bei dir jetzt auch oder bei euch jetzt auch. Und in der Regel...
Zufall oder Schicksal?
Keine Ahnung, es ist immer ein beschissenes Timing. Also zumindest habe ich das Gefühl, das ist bei uns so. Das war jetzt auch so ein beschissenes Timing.
Aber vielleicht spürst du es dann noch mehr. Weißt du, wenn das Kind krank ist und es ist halt irrelevant, weil es halt zu einem Zeitpunkt ist, wo es dich nicht so tangiert, vielleicht ist es dir dann egal, aber diese Zeitpunkte, wenn es dir halt nicht passt... Und das ist ja häufig so, weil es gibt ständig irgendwelche Meetings, ständig irgendwelche Feiern, wo man auf jeden Fall hin will, irgendwelche wichtigen Wochenenden, die man erleben will. Und dann passt es halt gerade nicht. Und ich glaube, gerade in der Zeit, ich meine, jetzt ist noch Sommer oder Herbst kommt jetzt bald, aber trotzdem ist es so, dass es uns dann natürlich mehr auffällt, als wenn es halt einfach passiert.
Gut, wenn es ein Urlaub crasht, ist es natürlich nochmal was anderes.
Ja.
Wäre es eine Option gewesen oder gab es die Diskussion, dass du zu Hause bleibst?
Also ich muss sagen, ich habe 2-3 Tage vorher schon den Braten so ein bisschen gerochen und dachte so, ich meine, es waren zwischendurch auch immer wieder Tage, wo es ihr gut ging. Sie war auch dann in der Kita wieder und so, aber dann ist es wieder so ein bisschen abgeflacht. Und deswegen habe ich schon das Offside war an einem Donnerstag und an dem Dienstag, glaube ich, habe ich abends im Bett zu meinem Mann gesagt, können wir bitte festhalten, dass wenn eins von den Kindern krank ist, ich aufs Offside gehe und du zu Hause bleibst? Und
wie smart. Warte, ich schreibe es mir kurz in meinen Notizblock.
Und ich glaube, uns war beiden bewusst, was für eine Relevanz dieses Offside für mich hat, weil es halt eben mein neues Team war. Es natürlich auch darum ging, so ein bisschen mehr zu connecten auf einer anderen Basis, als wenn man dann direkt ins Büro kommt. Und es war einfach... in Anführungsstrichen nur ein Firmen-Event, wie vielleicht auch noch mehrere kommen von meinem Mann, was halt jetzt nicht super, super wichtig. Von daher habe ich meine Chance ergriffen und genommen.
Und das war ja tatsächlich so ein bisschen die Auftaktveranstaltung für dich, ne? Hast du ja auch gesagt. Ja,
genau.
Und bei der will man ja vielleicht auch nicht unzuverlässig direkt wirken.
Definitiv.
Ne?
Komplett. Und ich meine, du gehst ja auch in Teilzeit zurück.
Ja.
Das heißt, man möchte dann nicht schon direkt dieses Teilzeit-Muddi Stempelchen auf der Stirn haben. Oh,
ja,
wir haben hier ein tolles Event.
Direkt am Anfang ihr erster Arbeitstag.
Ja, und sie darf sich direkt mal krank melden. Das fängt ja gut an.
Ja.
Mal
schauen. Pass auf, was dann passiert ist. Erster Arbeitstag. bin ich ne, ganz normal, also was heißt ganz normal, ich bin ein bisschen länger geblieben, weil ich habe ja eigentlich nur 5 Stunden am Tag, die ich arbeite. Dachte dann so, boah, ich kann im Moment ja noch ausnutzen, ich mache ein bisschen Überstunden, ich lerne noch ein bisschen mehr, damit ich die erste Woche so richtig durchstarte. Und dann komme ich nach Hause und mein Mann sagt so, ich fühle mich richtig beschissen.
Oh nein.
Ich gehe jetzt in die Badewanne und dann gehe ich ins Bett. Und es war 5 oder so. Und dann lag er um 6 im Bett. Und ich hatte dann abends die Kinder und schreibe so meiner Chefin, kann sein, dass ich morgen im Homeoffice bleibe, weil mein Mann krank ist. Und sie war so, ja, kein Problem, kein Stress. Und ich dachte so, wow, läuft gut.
Unangenehm.
Es ist so unangenehm. Ja. Und wir alle, also ich glaube, ich kann jetzt für uns drei sprechen, wir alle waren schon mehrfach in den Situationen, wo man dachte, genau jetzt passt es eben nicht, ja. Weil es in diese Kerbe einfach komplett reingeht. Und weil man dieses Klischee auch einfach, ich weiß auch nicht warum, also bei mir ist es zum Beispiel total negativ behaftet mit dem Teilzeit-Muddi. Vielleicht auch, weil bei uns im Job oder bei uns in der Firma oder in dem Büro, in dem ich gesessen habe, es auch immer so gesagt wurde. Ne? Also es wurde wirklich auch gesagt, ja, die Teilzeitmuttis.
Echt, wird so ausgesprochen?
Ja.
So, bist du schon, gehst du schon? Bist du etwa eine Teilzeitmutti?
Nicht in dem Kontext, sondern das war eher so, wir haben zum Beispiel bei uns in der, also wir haben immer so eine Diskrepanz gehabt, keiner wollte immer lang arbeiten, alle wollten immer früh anfangen, aber das Telefon muss trotzdem besetzt sein im Team.
Ah, aber die Teilzeitmutti konnte nicht, weil die musste nämlich zu den Kindern.
Korrekt. So, wenn das Team aber 3 Teilzeitmuttis hat von 10 Mitarbeitern, fühlen sich 7 natürlich dadurch benachteiligt. Und vorher habe ich das nie so wirklich verstanden. Wenn man aber dann selber diese Teilzeitmutti ist, ist es unglaublich schwierig, dem gerecht zu werden, weil ich für meinen Teil, also ich kann ja nur für mich sprechen, immer das Gefühl hatte, ich habe doppelt so hart gearbeitet. Ich habe doppelt so viel investiert in eine Stunde, bin weniger auf Toilette gegangen, habe weniger meinen Kaffee gezogen, habe Pausen teilweise nicht gemacht. Alle, ich deklariere sie jetzt mal als Teilzeitmuddis, auch wenn das unfair ist, aber alle Mamas, die in Teilzeit bei mir im Team gesessen haben, und ich war Teamleaderin, haben sich keine Pause gegönnt. Die sind nicht in die Mittagspause gegangen. Die haben sich unten in der Kantine eine Suppe geholt, die haben sich schnell reingelöffelt, weil sie eben sonst nicht zurechtkamen mit ihren Zeiten, weil du kannst nicht länger arbeiten. Das ist einfach Fakt. Was macht so ein Begriff mit uns? Was macht es auch mit anderen? Ja, Ich habe mich dadurch immer sehr abgewertet gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, es ist ja auch so.
Ob ihr das schon mal gehört habt, ob euch das überhaupt begegnet ist.
Also mich hat es jetzt tangiert bei meiner Jobsuche. Ich habe ja nach einem neuen Job gesucht, nach meiner Elternzeit. Und dementsprechend war natürlich von vornherein klar, ich komme nicht in Vollzeit zurück. Und das war natürlich dann auch Gesprächsstoff Nummer 1, sobald man dann bei irgendwem angefragt hat. Also ich habe geschaut, welche Stellen sind offen. Die hatten sich recht schnell erübrigt, weil viel ausgelagert wurde, mittlerweile ins Ausland. Dann bin ich auf Leute zugegangen, aktiv. Und dann ist natürlich die erste Frage, ja, wie viele Stunden kommst du nur zurück? Und damals bin ich mit 30 Stunden zurückgegangen und es ist mir nie so vorgekommen, als hätten die Leute das Gefühl, dass ich viel weniger mache. Und jetzt aber unter den 30 habe ich viele Positionen gar nicht erst angeboten bekommen, weil sie gesagt haben, boah, das ist nicht zu schaffen, sorry, nee. Ich meine, man kann ja auch keine Projekte geben mit 25 Stunden. Boah, nee, das ist so viel. Nee, da musst du mal irgendwas gucken, was man gut irgendwie nebenbei machen kann. Vielleicht so ein bisschen atmen, weil ich so, ja, ich will ja gerade raus aus der Atmen. Nee, ich bin die ganze Zeit in der Atmen gewesen. Ich will raus aus der Atmen, wieder ins Fachliche. Ah, 25 Stunden, boah.
Unglaublich schwierig.
Ja, aber wo ich mir denke, so schwierig ist es doch gar nicht. Weil wie du sagst, ich würde von mir behaupten, dass ich innerhalb von 25 Stunden mindestens so viel schaffe, wie manche in 30 oder 35 Stunden. Weil man sich einfach nicht die Zeit lässt. Weil man weiß, man hat nur begrenzte Zeit an diesem Tag. Und also wie effektiv oder wie effizient ist man innerhalb von 25 Stunden? Also das ist enorm.
Das spielt sehr viel ein mit vollwertiger Mitarbeiter. Was ist ein vollwertiger Mitarbeiter? Was definiert jeder Manager als vollwertig? Ich hatte auch unglaubliches Glück. Das ist auch wieder dieses Glück, ne? Aber ich hatte auch die Chance bekommen, obwohl ich von vornherein gesagt habe, ich kann nur in Teilzeit zurückkommen, dass ich eine Teamleaderstelle bekommen habe. Aber die war auch wieder mit Bedingungen beknüpft, ne? Also einen freien Freitag durfte ich nicht haben, weil das geht ja nicht. Und das ist, was man zu Hause da dafür auffängt, ist wieder enorm. Also ich weiß, dass ich ganz oft mit meiner kranken Tochter dann einfach in Meetings saß, ohne Kamera, sie auf dem Arm und halt einfach immer nur das Mikro angemacht habe, wenn ich halt meinen Senf dazugeben musste.
Aber da sind wir wieder bei der Vorher-Nachher-View, ne? Ich habe es auch gehasst, wenn Leute freitags nicht da waren und du die einfach nicht erreicht hast, weil ich mir dachte, freitags passieren auch Dinge, Leute, ja. Weißt du? Und auf einmal ist man selber in der Situation und denkt sich so, ja, aber Leute, es ist die einzige Zeit, ich kann mich nicht abgrenzen, wenn ich nicht einen ganzen Tag habe. Dann heißt es immer, ja, dann gehst halt früher. Schwierig. Ich habe es jetzt einfach, also in Anführungsstrichen, weil ich muss gehen, weil ich Kita-Zeiten, Abholzeiten einzuhalten habe. Aber wenn man die nicht hat und man hat einen Puffer nach hinten raus, dann wird man immer ausreizen. Immer. Weil man sagt, man wird niemals fertig. Melli, du bist halt so ruhig. Dabei ist das mich genau dein Thema.
Und vor allem interessiert mich, du bist ja jetzt ganz frisch in der Teilzeitwelt und bei dir hat es ja nochmal ganz andere Faktoren, weil es einfach nicht managebar ist. Und du musst ja, das kostet ja auch zusätzliche Energie, immer wieder zu sagen, hallo, nicht vergessen, ich bin in Teilzeit.
Bei mir hat diese Teilzeitnummer super viele verschiedene Perspektiven. Fängt damit an, und das sage ich ganz ehrlich, dass ich wusste, ich will Kinder haben oder auf jeden Fall Mutter sein, aber ich habe krass Angst vor dieser Teilzeitnummer gehabt und vor der Teilzeit-Mutti-Falle oder Teilzeit-Mutti-Ansehen. Ganz offen gesprochen, als ich den Schwangerschaftstest in der Hand hatte und er war positiv, habe ich Panik bekommen. Und eine meiner größten Ängste war, okay, wow, jetzt ist es vorbei mit der Karriere. Das klingt jetzt hart, aber ich arbeite sehr, sehr gerne. Leute, die mich sehr gut kennen, wissen das. Ich mache das einfach sehr gerne und es bedeutet mir viel. Und es war so ein Stück weit, ich habe so das Ende kommen sehen. Meiner Arbeitskarriere, zumindest für einen längeren Zeitraum.
Naja, wollte gerade sagen, letztendlich kannst du ja immer noch, also es hört sich jetzt blöd an, aber das heißt ja nicht, dass es für immer ist.
Ja, aber das hat krass viel mit mir gemacht. Okay. Auch wenn ich mir eingeredet habe, ja, das ist jetzt für keine Ahnung wie viele Jahre. Es hat einfach sehr viel mit mir gemacht. Aber das Interessante ist ja, es hat ja eine komplette Wendung bei mir genommen. In der Zeit, in der ich vermutet habe, dass gar nichts gehen wird, ging bei mir die steilste Karriere.
Ja.
Weil ich bei mir an Personen geraten bin und das an Führungskräfte geraten bin, die darauf geschissen haben.
Und das vielleicht sogar auch extra supported haben.
Extra supported haben und denen es furzegal war.
Hm. Lass uns doch einmal ganz kurz einen Blick darauf werfen, wer hier wie viel arbeitet, damit einfach die Zuhörer und Zuhörerinnen auch genau wissen, wer hier eigentlich sitzt. Christine, willst du mal kurz anfangen, wie das war, bevor du dein erstes Kind bekommen hast und nachdem?
Bei uns in der Firma ist eine Vollzeitstelle auf 38,2 Stunden
dotiert.
Ich weiß gar nicht, wie diese krumme Zahl zustande kommt. Ich glaube, das ist irgendwie mit einer Frühstückspause noch integriert. Und habe ich auch ganz normal gearbeitet. Und als ich meine Tochter bekommen habe und zurück in den Job gegangen bin, habe ich als allererstes mit 20 Stunden angefangen. Und freitags frei. Also ich habe relativ niedrig angefangen, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ich kann auch 25 machen. Und bei uns ist es unglaublich flexibel gewesen. Obwohl wir halt auch Prozesse haben, konnte ich das immer relativ schnell anpassen. Und mit meiner Ankunft in die Abteilung habe ich auch einen neuen Chef bekommen und habe dem ganz klar gesagt, hey, hör mal zu, eigentlich will ich einen neuen Job, weil ich brauche eine leitende Funktion. Ich möchte mit meinem Studium, was ich kurz vor der Geburt abgeschlossen hatte, noch was machen. Und dann hat er die Chance gesehen, weil wir auch ein bisschen umstrukturiert haben, mich als seine erste Teamleitung zu ernennen. Und hat aber dann ganz klar mit dem Chef über ihm gesagt, das geht nur, wenn du deinen Freitag opferst, sonst sehen wir das nicht. Du musst für das Team da sein. Und jetzt belächle ich das so ein bisschen, aber ich kann die Gründe verstehen. Und dann bin ich auf 30 Stunden hochgegangen und habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich eigentlich immer mehr als 40 Stunden in der Woche arbeite. Ich habe mich ganz oft am Wochenende...
Wo wir wieder bei der Teilzeitfalle wären.
Genau, ich habe mich ganz oft am Wochenende eingeloggt. Ich habe mich ganz oft abends nochmal eingeloggt, weil halt einfach was Wichtiges vorzubereiten war. Ich habe
Natürlich,
ohne es aufzuschreiben. Ich habe aber einen unglaublich modernen und eloquenten Chef. Und der hat das relativ schnell gemerkt und hat relativ schnell gesagt, hey, ich möchte, dass du deine Stunden aufstockst. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen, weil in der Teilzeit kann ich es dir sonst nicht zahlen. Und dann haben wir da einen richtig guten Deal gefunden, womit alle irgendwie zurechtkamen, weil ich halt von vornherein gesagt habe, ich hatte immer Angst, dass ich dann diese Erhöhung nicht gerecht werden kann. Dass es eben Wochen gibt, wo ich das eben nicht schaffen kann. Mhm. Und die gab es auch.
Wegen Krankheit oder?
Häufig wegen Krankheit, weil es fängt ja in der Familie nie an mit, es hört ja nie auf mit, nur die Tochter ist krank, sondern das wird ja, der Stab wird ja in der Familie weitergereicht, bis es alle mal durchhaben. Und oder auch, wenn man morgens nicht richtig rauskommt, weil eben die Tochter morgens irgendwie querschießt oder. Ne? Es gibt immer, ich hatte auch Notfälle in meiner Familie dann nochmal, die irgendwie auch Zeit gekostet haben. Und dann konnte man das abends nicht nochmal nachholen, weil eben dann wieder was anderes anstand. Und das war dann eine sehr faire Lösung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch keine offizielle Zeiterfassung. Als die kam, haben wir es trotzdem sehr fair und sehr immer noch ehrlich, aber trotzdem sehr fair gelöst, dass ich nie in ein Negativ kam oder auch die Firma nie in ein Negativ kam. Und
du trotzdem für das bezahlt wurdest, was du auch geleistet
korrekt.
Hast.
Korrekt, ja. Gesa, wie sieht es denn bei dir aus, stundentechnisch?
Also, vor der ersten Geburt habe ich 39 Stunden gearbeitet, Vollzeit bei uns. Dann bin ich zurückgekommen mit 30, was ich eben erzählt habe, was letztendlich dann noch so ganz gut angesehen war, als die macht auch noch was. Also ich war... ich war, glaube ich, 3 Tage war ich den ganzen Tag da und 2 Tage bin ich, also was heißt den ganzen Tag, aber zumindest war ich länger da und 2 Tage bin ich früher gegangen, sagen wir es mal so.
Und du hast da 5 Tage verteilt?
Richtig, genau.
Wären 4 Tage eine Option gewesen?
Für mich nicht, weil ich trotz, dass ich Mutter war, dann immer noch, weil ich muss sagen, ich war in einer Assistentenposition und ich es immer gehasst habe, wenn Assistenten einen Tag nicht da waren, weil die Terminabsprachen mich kirre gemacht haben an diesen Tagen, weil du nichts planen konntest für die nächste Woche. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht für mich und will ich nicht als meine Erwartungshaltung. Und das war der eine Grund. Und der andere war, dass ich das sonst nicht mit den Kita-Abholzeiten gemanagt bekommen hätte. Mhm. Also ich musste es auf 5 Tage verteilen, damit ich hinkomme nach hinten raus. Und dann habe ich nach gut einem Jahr, nachdem ich wieder da war, habe ich aufgestockt auf 35 Stunden. Warum? Um vorausschauend mehr Geld in der nächsten Elternzeit zu bekommen.
Ja, smart.
Da hat mein Mann dann reduziert. Der ist runtergegangen von den Stunden, hat einen Tag übernommen, die Kinder, einen Tag mehr als ich dann hatte. Und damit hatte ich dann mehr Puffer, um meinen Job quasi noch länger zu machen, um dann eben die Stunden und das Geld zu sammeln, was dann jetzt mir zugute kam für meine 2. Elternzeit.
Eine ganz kurze Frage. Warst du in Teilzeit, nennt man das so?
Ja, Teilzeit in genau. Elternzeit. Teilzeit in Elternzeit.
Das heißt, du warst relativ flexibel auch, das wieder aufzustocken, richtig?
Ich war recht flexibel, musste dann ja aber nach einem Jahr entscheiden, gehe ich jetzt wieder in Vollzeit zurück oder fange ich die Brückenteilzeit an? Man lernt ja dann tausende Modelle der HR-Welt kennen, wie man sich noch irgendwie verlängern kann, damit man erstmal noch nicht zurück in die Vollzeit muss, aber seine Vollzeitstellenanspruch behält. Und genau, bei mir war es dann eben die Brückenteilzeit mit den 35 Stunden. Und die habe ich dann quasi, bis ich rausgegangen bin, auch durchgezogen, bis ich in Mutterschutz gegangen bin.
Das ist so verrückt, weil ich das einfach nicht wusste.
Das ist mein täglicher, ich gebe am Tag mindestens 2 Brückenteilzeiten frei.
Das ist doch verrückt. Ich wusste es nicht. Ich wusste
nicht. Und das wurde dir nicht mal gesagt? Nein. Das finde ich ja schon.
Ich bin einfach in Teilzeit zurückgegangen und habe zum Glück einfach eine Firma, die alles genehmigt hat und ich jetzt zum Glück wieder 34 Stunden am Ende hatte und so fast an der Vollzeit-Marke Ja, total naiv. Irgendwann mal habe ich ein Reel gesehen, wo eine Dame das gesagt hat, Achtung.
Ihr Anrecht auf Brückenteilzeit.
Teilzeitfalle.
Man muss dazu sagen, Christine guckt sehr viele Reels am Tag.
Vielleicht muss man daran teilhaben.
Das ist ein anderes Thema.
Aber ein sehr schönes Thema.
Was heißt über einen Tag verteilt? Als ich gearbeitet habe, habe ich natürlich keine Reels verschickt.
Naja, da wusste ich immer, dass die Reels an bestimmten Situationen kommen.
Ja, ja, wenn meine Tochter zum Beispiel Fernsehen geguckt hat.
Nur dann. Nur dann.
Melly, wie arbeitest du heute?
Okay, also. Hä? Vor meiner Schwangerschaft war ich noch im Tarif angestellt. Das heißt, Vollzeit im Tarif waren 37,5 Stunden. Vollzeit. Dann war ich schwanger. Dann hatte ich eigentlich vor, sowas wie, es waren 14 Monate Elternzeit, also Elternzeit 12 Monate plus noch Resturlaub zu nehmen. Das ging dann aber anders aus, weil ich angesprochen wurde in Elternzeit auf eine Stelle, die frei war, und ich bin nach 10 Monaten zurückgekommen. Also eigentlich zu einer Zeit, wo es noch keine Betreuung gibt fürs Kind. Das heißt, wenn man mich haben wollte, dann war die Bedingung, es braucht Flexibilität, weil ich habe keine Betreuung. Und man hatte mir angeboten, in 20 Stunden zu kommen. Aber das wäre tatsächlich weniger gewesen, als ich Elterngeld bekommen habe. Das habe ich dann auch gesagt und habe gesagt, sorry, dafür komme ich nicht arbeiten. Und dann war der Ansatz ein sehr fairer. Der Ansatz war, okay, wir zahlen dich 30 Stunden. Also 80% und du arbeitest so, wie es dir passt. Das heißt, ich habe morgens gearbeitet, abends gearbeitet und irgendwie irgendwas manchmal dazwischen für die ersten 2-3 Monate. Und dann bin ich in ein reguläres Arbeitsverhältnis gegangen und hatte eine Betreuung für mein Kind. Danach waren es die 80% regulär, verteilt auf, also 30 Stunden verteilt auf 5 Tage. Was nicht ausging, klassische Teilzeitfalle, ich habe immer mehr gearbeitet, dann immer zu meinem Chef gesagt, okay, das passt irgendwie vorne und hinten nicht, und da war sehr viel Flexibilität, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Vollzeitvertrag draus, und dann war es der Vollzeitvertrag mit 37,5 Stunden und dann habe ich unterdessen den Job gewechselt, habe jetzt eine Leitungsfunktion seit knapp 2 Jahren, außertariflich, das heißt, auf dem Vertrag stehen 39 Stunden. Allerdings sind bei mir Überstunden auch mit dem Gehalt abgegolten. Und ich würde sagen, mit meiner offiziellen 80% Teilzeit gerade arbeite ich wahrscheinlich um die 40 Stunden. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Also ja, ich arbeite, grenze mich einen Tag ab, an dem ich wirklich gar nicht arbeite.
Aber der dafür Freitag, holst du die anderen Tage auf.
Aber ich arbeite an den anderen Tagen so viel wie Vollzeit. Man zockt mich hier nicht ab, sondern ich habe eine sehr, sehr coole Chefin. Und sie hat zu mir 20 Mal gesagt, Melli, du wirst sowieso mehr arbeiten, lass mich dich Vollzeit bezahlen, du wirst so viel arbeiten. Und ich habe gesagt, es ist mir alles bewusst, aber es ist mir völlig egal, ich will mich offiziell abgrenzen können. Ich brauche den freien Tag.
Weil's du kannst mir, halt nicht weil's, sagen, dass du Vollzeit an 4 Tagen machst,
das richtig, geht halt nicht. Ich kann nicht einfach einen Tag verschwinden und ein Vollzeitgehalt kassieren, das geht nicht. Und den Anspruch kann ich nicht haben. Das war meine eigene Wahl, bewusst, damit ich mich abgrenzen kann und mich um mich selbst kümmern kann.
Der Tag Abgrenzung ist natürlich auch unglaublich wichtig. Also eine kleine Zusammenfassung jetzt. Gesa arbeitet im neuen Job 25 Stunden ohne Führungsposition, aber natürlich mit neuen Aufgaben. Melli arbeitet auf dem Papier 30 Stunden mit Führungsposition, mal nebenbei erwähnt mit 165 Personen, die geführt werden. Und ich habe vor dem Mutterschutz 34 Stunden gearbeitet. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum haben wir so viel gearbeitet oder warum arbeiten wir so viel, wie wir arbeiten? Vielleicht kannst du, Gesa, uns da mal einen kleinen Einblick geben.
Ja, bei mir ist es jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, mit wie vielen Stunden ich zurück in den Job gehe. Und wir haben das nach der ersten Schwangerschaft so gemacht, dass wir beide mit Teilzeit zurückgegangen, also wir sind beide mit Teilzeit wieder in den Job gegangen, nachdem beide Elternzeiten beendet waren, auch um den Partnerschaftsbonus noch einzukassieren, den man 4 Monate ach, nach der das, Elternzeit ja, bekommen kann. Christine, so habe ich noch nie von
Das kann auch andere Gründe haben.
Also letztendlich ist dem so, dass wenn beide Partner in Teilzeit gehen, hat man einen Anspruch, den Wert, den man Verlust hat, ersetzt zu bekommen teilweise. Also du bekommst nicht den vollen Ersatz für das Gehalt, was du nicht mehr hast, aber einen Teil davon. Und am Ende war es bei uns marginal. Also es war, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro weniger dafür, dass wir aber beide Teilzeit gearbeitet haben. Und es war halt natürlich mega. Und das haben wir mitgenommen und haben beide 32 Stunden, glaube ich, gemacht. Und so hatten wir uns natürlich auch nett die Kindertage aufteilen können. Ja, war auch diesmal der Plan. Aber ich gönn's ihm vom Herzen, aber mein Mann wurde befördert. Und dementsprechend war er so, ich kann ja jetzt nicht in Teilzeit gehen. So 2 Monate, nachdem ich befördert worden bin und noch Elternzeit genommen habe zwischendrin. Also er wurde befördert, hat 2 Monate gearbeitet, jetzt 2 Monate Elternzeit. Und dann geht er halt zurück und war dann so, okay, das kann ich nicht bringen. Und das ist auch nicht der Anspruch an sich selbst, da dann mit weniger Stunden reinzugehen, um dann auch erstmal zu gucken, wie viel braucht er, wie viel Kapazität braucht er. Und dann blieb natürlich nur der andere Hebel, und das war letztendlich meine Arbeitsstunden, und der ist dann quasi das, was er Vollzeit geblieben ist, bei mir runtergegangen. Und deswegen waren das dann bei mir die 25 Stunden.
Mit meinen 34 Stunden, die ja nur 4 Stunden von der Vollzeitstelle entfernt ist, ja. Wurde trotzdem als Teilzeitmutter wahrgenommen, komplett. Aufgrund dieser Themen wie, ich kann keinen langen Tag übernehmen.
Und oder? Halt dem Faktor, dass du halt auch früher gehst als andere. Ja. Ist einfach halt so, ne? Ich meine, jetzt in meiner jetzigen Position bin ich einfach halt auch jeden Tag am Zuge, die Kinder abzuholen. Was mich jetzt schon innerlich stresst, noch ist es ja nicht so weit, weil mein Mann noch zu Hause ist, aber jetzt stresst es mich schon innerlich, dass ich jeden Tag ein hartes Ende habe. Mhm. Also das ist, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
Aber meinst du nicht, dass dein Mann das trotz alledem auch mal mitcovern kann? Oder habt ihr so klar abgesprochen, es geht, wird auf gar keinen Fall gehen?
Also letztendlich ist es nicht die Regel, aber die Tage, die ich im Büro sein werde, wird er zu Hause sein.
Okay.
Und das ist mein Backup, weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich jeden Tag halt pünktlich da bin. Ist einfach so. Also sei es auch den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Verkehr geschuldet. Ich meine, ich fahre zu super Zeiten, also ich fahre zu Randzeiten.
Wieso fährst du zu Randzeiten?
Naja, weil ich viel früher als alle fahre und ich fahre halt mittags heim.
Wann also, fährst du zur Arbeit?
Eigentlich um 7.
Okay. So? Habe ich früher auch vorm Kind jetzt, 7 ist es nicht. Ist immer.
Aber so geht es mir ja auch. Ich musste ja um 7 schon auf der Arbeit sein, sonst hätte das gar nicht funktioniert und dann war halt alles frei. Also
mit
das,
deinen Stunden
hätte genau, das nicht funktioniert. Genau, mit meinen Stunden hätte das nicht funktioniert.
Aber guck mal, da ist es genau der Unterschied. Ich habe das nicht so krass, weil die Konstellation bei mir wieder etwas anders ist.
Wie ist sie denn?
Zu Hause. Naja, in der Regel kann mein Mann relativ viel Homeoffice machen. Also irgendwas zwischen, also um die 70%, würde ich mal sagen, im Durchschnitt. Mhm. Was es mir erlaubt, morgens ein bisschen länger da zu sein, mit zu unterstützen und mir so diesen Joker verschafft, dass er auch relativ häufig meinen Sohn bringen und abholen kann. Und du, Christine, warst ja, glaube ich, auch in der Situation wegen der Betreuungszeit, in der dein Mann auf gar keinen Fall so häufig dein Kind um die Mittagszeit abholen kann, dass es dann auf dir lastete, ne? Deswegen musstest du um 7 Uhr schon da sein und so crazy früh aufstehen, oder?
Korrekt, genau. Vor allem, weil wir ja beim Wechsel von Krippe zur Kita auf einmal 2 Stunden weniger hatten. Also wir hatten vorher den klassischen 3 Uhr Platz mit integriertem Mittagessen, was die Kleine auch super genossen hat. Und jetzt ist sie in der großen Kindertagesstätte und darf da nicht mitessen. Wir haben es nur aufgrund unseres Dorfsystems hinbekommen. Meine Mutter hat dann die Kleine an einem Mittwoch übernommen. Und am Freitag hat mein Mann dann die Kleine tatsächlich immer abgeholt, was ihn aber unglaublich viel Energie gekostet hat. Nicht, weil er nicht klar mit der Kleinen kommt, ganz im Gegenteil, aber mein Mann ist selbstständig. Wir haben eine ganz andere Ausgangssituation als ihr beide. Bei uns ist mein Mann der Besserverdiener, auch wenn ich 34 Stunden arbeite, und auch auf jeden Fall derjenige, der dafür sorgt, dass unser Familiensystem, wie es aufgebaut ist, funktioniert. Und das von ihm halt auch abzuverlangen, ist schon etwas, was er mir zuliebe getan hat. Nicht des Geldes wegen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt musst du aufstocken, weil ich weniger mache, sondern dass ich eben die 34 Stunden arbeiten kann und darf.
Und darf.
Ja, aber am Ende verstehe ich auch ein Familienverhältnis so, dass man sich eben abstimmen muss, weil
komplett
mit diesem Kind verändert sich nun mal alles. Und
ich glaube, gerade mit Arbeiten und Kind hat man so ein logistisches Meisterwerk im Hintergrund, was sich kein Mensch vorstellen kann. Also ich konnte mir vor Kindern nicht vorstellen, was alles im Hintergrund gemanagt wird. An Abholzeiten, an, keine Ahnung, Hobbys. Dann irgendwann fährt man die überall hin, chauffiert man ja eigentlich nur noch hin und zurück, aber trotzdem.
Und da sind wir noch nicht mal, ne?
Ja.
Also ich bin schon, bei mir ist es schon der absolut letzte Brainfuck. So diese Kleinigkeiten mit, okay, du hast einen Termin, bei dem musst du pünktlich da sein. Was bedeutet das? Hatten wir jetzt letzte Woche erst wieder. Okay, du musst dich minutiös vorbereiten. Ich lege dann die Klamotten für den nächsten Morgen raus. Zahnpasta, Zahnbürste schon runter.
Ja.
Die Tasse fürs Frühstück schon hingestellt mit dem Strohhalm, den er präferiert. Dann die Brotdose, die er haben möchte. Also das ist ja verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt. Komplett. Aber man kann nicht minutiös genug da agieren, dass man am Ende super rauskommt. Ne? Nee. Ist immer, also,
es aber ist es wirklich braucht Haschhaft. So eine Orga.
Voll.
Das ist so krass.
Komplett.
Und ich würde schon sagen, ich war ein organisierter Mensch früher, aber,
das ist next level.
Far away.
Und man muss auch dazu sagen, dass wir alle drei ja trotzdem auch, wenn man jetzt rein den finanziellen Druck begutachtet oder betrachtet, so aufgestellt sind, dass wir da auch unterschiedliche Motivationsgründe haben, ne, warum wir bestimmte Stunden arbeiten. Also ich glaube, bei Melli ist es nicht monetär, die Stundenzahl. Bei mir war es tatsächlich auch nicht monetär, sondern ich wollte unbedingt diese Teamleiterstelle nochmal wahrnehmen, bevor ich wusste, dass ich ein zweites Kind in die Welt bringe. Und Gesa, bei euch ist es einfach total kooperativ. Also ihr habt schon ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zu dem, was wer verdient oder wie man arbeiten muss. Ja.
Ja.
Und jetzt müsste man mal sich vorstellen, wie es ist, wenn jemand alleinerziehend ist.
Ey, ist aber das denke ich mir in so vielen Situationen. Ja. Stichwort Magen-Darm.
Oh Gott.
Also alleinerziehend in so vielen Situationen denke ich mir, wie zum Teufel macht ihr das? Also ein Lob geht raus an alle Mamas, die das alle, oder auch Papas, die das alleine managen. Es ist einfach ein Meisterwerk.
Komplett.
An Logistik, an wenn Krankheiten eintreten.
Ah.
Finanziell.
Ja.
Also wirklich.
Weil wir auch ganz oft natürlich über die weibliche Rolle sprechen.
Mhm.
Mal Hinblick auf Männer in Teilzeit.
Ja, ich hatte mal eine interessante Diskussion dazu mit meinem damaligen Chef. Und zwar hatte ich, war ich kurz davor, meine Bachelorarbeit zu schreiben und hatte überlegt, über den Gender Gap zu schreiben. Heißt das so? Gender Gap, ne?
Mhm.
Ja, und ich habe damals noch im HR-Bereich gearbeitet und mein Chef damals war so, das ist ein interessantes Thema, aber ich finde die Art und Weise, wie es beleuchtet wird, immer sehr einseitig. Und dass er damals in einer leitenden Position mit, er hatte glaube ich 20 Leute unter sich, auch gerne in Teilzeit gegangen wäre für eine Zeit und Männer ganz anders entgegengekommen wird, wenn sie das in der Führungsposition machen wollen. Und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich sagen sollte.
Das wird generell nicht gerne gesehen. Also die Erfahrung habe ich auch gesammelt, auch als Frau. Aber du hast vollkommen recht. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist natürlich, weil die Frau ja zu Hause sein muss,
quasi
eher
toleriert wird
als vielleicht auch dem Ehemann, der sagt, hey, ich will aber jetzt die Teilzeit übernehmen. Wahnsinn.
Ja, fand ich sehr interessanten Aspekt. Und danach habe ich über was anderes geschrieben.
Es würde mich total freuen, wenn die Zuhörer, falls sie sowas mal erlebt haben, das auch kommentieren würden, dass wir vielleicht nochmal auf so Themen auch eingehen. Weil das ist natürlich, beleuchten wir immer unsere Perspektive ganz gut, aber sowas ist natürlich auch die Kehrseite der Emanzipation.
Ja, sicherlich.
Ne? Ja, generell kann man ja sagen, man ist immer so ein bisschen zerrissen zwischen Job-Mama-Sein versus Job-Karriere. Ich glaube, da kann Gesa zum Beispiel auch gerade ein Lied singen, wenn man sich nur vorstellt, dass man ja auch nachts noch einen Job hat.
Das habe ich mir noch gar nicht so sehr überlegt. Aber ich hatte letztens darüber gesprochen, dass ich jetzt eine Smartwatch habe und die mir sagt, wie viel ich schlafe, weil ich war daran interessiert, mal zu wissen, wie viel ich eigentlich schlafe. Einfach um mal zu wissen, woher meine mentale Gesundheit kommt. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich pro Nacht zwischen 5 und 6 Stunden schlafe. Und das halt seit einem Jahr. Und dann war die so, also ich glaube, das war meine eine Kollegin, meinte so, krass, du hast einfach einen 24-7-Job.
Ja, so, du hast recht. Ich arbeite 24-7. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Wenn man überlegt, dass neueste Wissenschaften, fragt mich jetzt nicht welche, aber es gibt ja immer so meine Real-Wissenschaften. Nein, es gibt tatsächlich jetzt fundierte Wissenschaften, die darauf ausgelegt sind, zu kontrollieren, wie viel Schlaf braucht ein weiblicher Körper, damit er hormonell ausgeglichen
ist. Das habe ich auch schon gesehen, ja.
So. Und ich glaube, die gehen zwischen 8 und 10 Stunden aus.
Ja.
Also, das ist ja
also beim weiblichen Körper noch mal mehr, ne?
Genau, das ist ja für eine Frau, die arbeitet und ein Kind hat, das in einem Säuglingsalter ist. Also ich rede jetzt von einem Kind, das noch nicht durchschläft. Und das kann sogar auch ein 4-jähriges Kind sein.
Ja.
Das einfach noch mit Nachtschreck aufwacht oder sonst was. Schier möglich. Also ich sage jetzt nicht, dass es jeder Haushalt nur die Frau immer herhalten muss. Aber vor allem, wenn man stillt, ist es nun mal so. Dann gibt es keine andere Option. Natürlich könnten wir jetzt noch ausgiebig über verschiedene Sachen reden, wie zum Beispiel, was es uns kostet. Also Vermissung der Kinder, Vorwürfe, Mindset, zusätzliche Meilen, die man permanent auch laufen muss, fehlende Anerkennung vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich würde das gerne an dieser Stelle in eine neue Folge mit aufnehmen. Ich glaube, wir haben da noch einiges zu besprechen. Und würde sagen, dass wir genau diese Zerrissenheit uns nochmal in einer Deep Dive-Folge anhören.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart und folgt uns für mehr ehrliche Einblicke in Familie, Freundschaft und Arbeit.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, um nichts zu verpassen.
Immer schön ungebügelt bleiben.
Auch wenn es mal knittert.